free audio post-production by Alphonic.com.
Hey, hier ist Lea Kaib und ihr hört den Podcast Bücherreich.
Hallo, hier ist Laura Labers und
hier ist Carina Schnell.
Und ihr hört Podcast Bücherreich.
Und damit auch von meiner Seite herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Lesemonat März für euch. Im März habe ich insgesamt 3028 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen, aufgeteilt auf 7 Titel, 1,5 Bücher, 5,5 Hörbücher und keine E-Books. Bei den Lesevorhaben habe ich einen Titel aus 12 für 2025 gelesen, und zwar The American Roommate Experiment. Und ich habe 1,5 Reihen weitergelesen, nämlich habe ich angefangen Das Schwärmen von 1000 Bienen aus der Outlander-Reihe von Diana Gabaldon. Und eine Art Ehrennennung kriegt Ellie Hazelwood. Ich habe jetzt all ihre Bücher gelesen, nachdem ich diesen Monat die letzten 2 gehört habe. Außerdem habe ich einen halben Titel von den Subsenioren erlöst, nämlich den zweiten Band aus der Sisters of the Sword-Reihe, nämlich Die Magie unserer Herzen. Der erste Teil war auf den Subsenioren drauf, deswegen rechne ich das mal so als halben Titel. Das erste Hörbuch, was ich im März beendet habe, war Not in Love von Ellie Hazelwood. Das war ein Hörbuch aus dem RB Media Verlag, was ich spontan aus der Bücherei ausgeliehen habe. Das war nämlich vorher nicht auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Und es hatte eine Laufzeit von 12 Stunden und 5 Minuten aus dem Jahr 2024. Gelesen von Viola Müller. Ich glaube, die liest alle oder fast alle Hörbücher. Die hat 132 Ergebnisse und eine angenehm reife Stimme zwischen dunkel und hell schwankend. Gefällt mir immer sehr gut. Das war eine klassische Haters-to-Lovers-Geschichte. Eli übernimmt mit seinen Geschäftspartnern Klein, das Biotechnologieunternehmen, in dem Rue arbeitet und forscht. Rue hat dessen Geschäftsführerin Florence, die sie eine Freundin nennt, enorm viel zu verdanken und fühlt sich ihr gegenüber äußerst loyal. Doch die beiden kennen sich schon vom Vorabend, wo sie bei einer Dating-Plattform gematcht wurden und eigentlich nur auf eine gemeinsame Nacht aus waren. Diese wurde aber von Rues Bruder je unterbrochen, der ihr die Schuld an seinem verkorksten Leben gibt und sie stalkt. In Eli springt sofort der Beschützerinstinkt an und er kann an niemanden sonst mehr denken. Da bei beiden die Anziehungskraft enorm hoch ist, versuchen sie, sich aus dem Kopf zu Ausnahmen, trotz allem, was moralisch dagegen spricht. Aber beiden ist ein One-Night-Stand nicht genug. Ich musste wieder so schmunzeln. Ich lieb einfach Ellie Hazelwoods Bücher. Nein, sie sind aus meiner Sicht nicht perfekt, aber mega unterhaltsam, ordentlich spicy und mit richtig süßen Liebesbeziehungen. Es gibt ausreichend Konflikte, links und rechts, und größere gesellschaftliche Probleme, hier zum Beispiel das Stehlen wissenschaftlichen Eigentums. Und so ist es nie flach und seicht, sondern ja, man hat immer auch eine profundere Ebene. Für 5 Sterne hat es nicht gereicht, dafür war mir Eli nach dem ersten Date schon zu krass hin und weg von Rue. Das fand ich ein wenig, ja, unauthentisch. Für alle, die He Falls First and Harder lieben, ist das Buch aber absolut perfekt. Von mir gibt's hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich Mord in der Therapie aus der Miss Merkel-Reihe von David Safir gehört. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen, mit einer Laufzeit von 7 Stunden 58 Minuten aus dem Jahr 2024. Gelesen wie immer von Nana Spier, die hat 199 Ergebnisse auf Audible und sie hat eine ganz charakteristische, quietschig hohe Stimme und liest es einfach mega, mega gut. Inklusive Stimme dumpf verstellen für die Angela. Angela ist deprimiert, nachdem sie ihre Autobiografie zu Ende geschrieben hat. Es ist aber auch schon lange kein Mord mehr passiert. Als sie von ihrem Umfeld zu Therapiestunden überredet wird, staunt sie zum einen über die schrägen Vögel, die mit ihr in einer Gruppentherapie sitzen, und zum anderen über den kurz darauf eintretenden Tod des Therapeuten. Sein Hausboot flog in die Luft. Das kann doch nur ein Mord gewesen sein. Puffeline ermittelt wieder. Doch Verdächtige gibt es viele, und noch bevor Angela alle befragt hat, gibt es ein zweites Opfer zu beklagen. Miss Merkel muss sich beeilen, um den Täter dingfest zu machen. Ach, es war wieder herrlich. Die ganze Reihe ist ein Garant für super Unterhaltung und ganz, ganz viel Schmunzelmomente. Ob auf Politiker angespielt wird oder der dorfeigene linke Exhibitionist Schniedel Castro genannt wird. Ich habe so oft losgeprustet, ich kann schon nicht mehr zählen. Ganz viel dazu beiträgt auch Nana Spier als Sprecherin. Einfach genial, wie sie ihre Stimme verstellt und wie sehr man ihr Angela Merkel abnimmt. Es ist herrlich. Der Mordfall war dieses Mal mehr als dünn aufgelöst, wobei ich den richtigen Riecher hatte. Ich bilde mir ein, den Autor durch bestimmte Formulierungen entlarvt zu haben. Im vierten Fall darf man wohl schon mal Parallelen ziehen und ein Gespür für bestimmte Erzählstrukturen entwickeln. Insgesamt super Unterhaltung mit ein paar Punktabzügen für den Krimi-Fall. Von mir 4 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Ihr beide habt euch schon darüber unterhalten, nicht wahr? Argwöhnte Angela. Als ehemalige Regierungschefin konnte sie geheime Absprachen, die hinter ihrem Rücken getroffen wurden, buchstäblich wittern. Marie und Achim nickten bestätigend und drückten ihr dabei lieb die Hände. Ein paar Sitzungen, dachte Angela. Nun. Zeit hatte sie ja genug, aber dennoch behagte ihr der Gedanke nicht, mit einem wildfremden Menschen über Probleme zu reden, die sie selbst nicht richtig greifen, geschweige denn präzise ausformulieren konnte. Ihr Blick fiel auf Mike. Vielleicht würde er Marie und Achim widersprechen. Er tat es nicht. Stattdessen sagte der Bodyguard, Jedem Menschen kann geholfen werden. Angela fiel wieder ein, dass Mike nach dem Aus seiner ersten Ehe ebenfalls in Therapie gewesen war, die ihn emotional gestärkt hatte. Davon hatte er bei seinem Vorstellungsgespräch mit ihr freiwillig und ohne Scham erzählt. Der Bodyguard setzte in ungewohnt klarem Ton hinzu: Man zeigt keine Schwäche, wenn man mit einem Profi seine Probleme bespricht. Ganz im Gegenteil, das ist ein Zeichen der Stärke.
Vom lustigen Mord zum ernsten Mord. Als nächstes habe ich gehört Teufelstanz aus der Mordgruppe-Reihe von Ursula Poznanski. Ebenfalls ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 11 Stunden, 7 Minuten und frisch im März 2025 erschienen. Gelesen von Julia Nachtmann, die hat eine eher herb-dunkle Stimme, sehr angenehm. Wir folgen einer jungen Ermittlerin, Serafina Plank, die sich mit Mordermittlungen, fettschämenden Kollegen, einer unglaublich dreisten Schwester, die kurzerhand ohne sich einzubringen bei ihr eingezogen ist und vor allem einem Trittbrett- bzw. Kuckucksmörder herumschlagen muss, der gezielt bestimmte, in der Öffentlichkeit stehende ältere Männer umbringt. Doch in welchem Zusammenhang stehen die Toten? Welches dunkle Geheimnis teilen sie und kann Fina den Mörder überführen? Der einzige Lichtblick im momentan stressigen Job, Fina bandelt mit einem Kollegen an. Aber sie zögert noch. Was, wenn es schief ginge? Und will sie wirklich noch mehr dafür sorgen, dass hinter ihrem Rücken über sie gesprochen wird? Der Fall des Kuckucksmörders hatte schon in Band 1 der Reihe angefangen und wurde hier zu einem zufriedenstellenden Ende gebracht. Ich konnte das Motiv des Mörders gut nachvollziehen und es blieb noch genug Raum für Spekulationen. Nur den absolut richtigen Riecher, wer der Mörder war, hatte ich schon sehr, sehr früh, weswegen ich nach hinten raus nicht so überrascht war. Cooler ist es ja dann immer eigentlich, wenn man nicht ahnt, wer es ist. So oder so, Poznanski schreibt super und die Reihe um Fina Plank war mir wieder sehr unterhaltsam. Ich habe mich übrigens kurz mit ihr auf der Leipziger Buchmesse unterhalten, habe gefragt, ob es für Fina noch weitergeht und sie meinte wahrscheinlich eher nicht, was ich sehr schade finde. Von mir hierfür 4 Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Ich habe den Teetrinker von meiner Liste gestrichen, ohne Wehmut mittlerweile. Jemand hat mir Arbeit abgenommen. Dafür sollte ich eigentlich dankbar sein. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass mir dieser eine Moment nicht vergönnt war. Der Moment, in dem er begreift, warum passiert, was passiert. In dem er mich ansieht und die richtigen Schlüsse zieht. Aber bei ihm kann ich das verschmerzen. Anders wäre es bei der faltigen Göttin. Sie ist mir wichtig und auch bei ihr bleibt mir möglicherweise nicht mehr viel Zeit. Ich sollte also schnell sein und hoffen, dass ihr Erinnerungsvermögen noch intakt ist. Es würde mir das Herz brechen, wenn sie mich nicht mehr erkennt.
Von Not in Love war ich so gehypt, dass ich anschließend Deep End von Ellie Hazelwood auch noch gehört habe diesen Monat. Ist eigentlich bei Rütten und Löning erschienen, mit 554 Seiten, im Februar 2025 auch erst rausgekommen. Ich habe mich früh bei der Bücherei angestellt und es gehört. Das war auch wieder vom RB Media Verlag mit einer Laufzeit von 14 Stunden 21 Minuten aus dem Jahr 2025 auch. Und erneut gelesen von Viola Müller. Die hat, wie gesagt, 132 Ergebnisse. Ich finde, sie hat eine angenehme Reife, zwischen dunkel und hell schwankende Stimme. Also sie gefällt mir immer sehr gut. Sie schafft es auch jedem neuen Pärchen einen anderen Klang zu geben, was ja auch nicht unwichtig ist. Turmspringerin Scarlett Van de Meer, genannt Vandy, hatte vor einem Jahr einen krassen Unfall und ist nun wieder bereit, sich vom Brett oder Turm zu stürzen. Jedenfalls körperlich, denn selbst mit Therapie gelingt es ihrem Kopf einfach nicht, sie wieder einen Delfinsprung machen zu lassen, bei dem sie verunglückt ist. Als ihre Teamkollegin ihr erzählt, dass ihr Freund und erfolgreicher Schwimmer Lucas im Bett auf BDSM steht, wird Scarlett hellhörig. Sie selbst mag das auch, hatte nur bisher noch keine Beziehung, die ihr diesen Wunsch erfüllt hat. Nach einigem Hin und Her und der Trennung von Lucas und Scarletts Teamkollegin arrangieren die beiden sich tatsächlich und finden ungeahnte Erfüllung miteinander zwischen den Laken bzw. den Handtüchern. Doch wird Scarlett je wieder vollumfänglich springen können? Was hält die Zukunft für Scarlett und Lucas bereit? Und können sie eine gemeinsame Zukunft haben? Nennt mich süchtig nach Ellie Hazelwoods Geschichten. Ich liebe ihren Humor, der hier auch wieder häufig aufkommt. Ihre Geschichten haben neben dem Liebesaspekt immer noch einen Sinn und man lernt auch das eine oder andere über Sportarten, wie hier über das Turmspringen und Schwimmen und wie es ist, mit einem Sportstipendium zu studieren. Die erotischen Szenen sind immer sehr explizit und ein bisschen cringe. Hier hat mir auch die Wortwahl mal wieder überhaupt nicht gefallen. Und es gibt wirklich viele ziemlich ähnliche Sexszenen. Also der Roman geht schon eher in die Erotik-Richtung als in die Romance-Richtung, finde ich. Trotzdem von mir hierfür 4 Sterne. Ich hatte echt eine gute Zeit. Aufgrund der Jahreschallenge, bei der ich momentan mitmache, habe ich zu einem Titel gegriffen, zu dem ich sonst vielleicht nicht direkt gegriffen hätte. Und zwar Last Night at the Telegraph Club von Melinda Lowe. Habe ich eigentlich als DTV bzw. Chest of Fandoms Ausgabe im Regal stehen mit 445 Seiten aus dem Jahr 2023. Habe es aber über Libby auf Englisch gehört von Books on Tape mit einer Laufzeit von 12 Stunden 26 Minuten aus dem Jahr 2021. Gelesen von Emily Wu Zeller. Sie hat jede männliche Stimme dumm klingen lassen. So richtig Hohlbratzen-Vibes. Das hat mir nicht gut gefallen, sonst hat sie ganz gut gelesen. Und es ist ein historischer Roman über Lily Wu, geboren in Chinatown in San Francisco und direkte Nachfolgegeneration von Migranten, die 1954 zu einer politisch sehr unruhigen Zeit aufwächst und merkt, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. Mit Kath, einer Mitschülerin, der sie sich offenbaren kann, fängt sie an, den Lesbenclub Telegraph Club zu besuchen. In einer Zeit, in der von Frauen erwartet wird, zu heiraten, eine eigene Familie zu gründen und nicht zu arbeiten. Und in einer Familie, die sehr streng und konservativ ist. Wird Lily ihren Weg gehen und glücklich werden? Ich fand es leider nur so mittel. Lillys Zerrissenheit und die damaligen Begebenheiten werden sehr gut und eindrücklich erzählt. Man fiebert durchaus mit und bedauert Lily. Aber die Erzählung braucht einfach lange, um zum Punkt zu kommen. Außerdem sind immer wieder Zeitleisten inkludiert, die im Hörbuch ganz komisch losgelöst rüberkommen und die man auch gar nicht richtig verarbeiten kann. Dann sind immer wieder kleinere Abschnitte von Lillys Eltern, ihrer Tante und so weiter eingewebt. Teilweise aus ganz anderen Zeiten, als der Roman spielt. Diese werden aber nicht richtig aufgelöst und sind daher einfach nur verwirrend. So wird zum Beispiel eine Szene eingestreut, wie sich Lillys Eltern am Arbeitsplatz im Krankenhaus in den USA kennenlernen und Lillys Vater hat vor, nach seiner Ausbildung zurück nach China zu gehen, um sein Wissen zu teilen. Warum die Familie dann aber fast 20 Jahre später immer noch in den USA sind, wird nicht so richtig aufgelöst. Sicherlich ein sehr persönliches Buch der Autorin mit deutlichen Parallelen zu ihrem Leben und insofern ein interessantes Fensterbuch, aber wirklich gepackt hat es mich leider nicht. Krass finde ich, dass das Buch in den USA immer noch verboten ist. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Ja, offensichtlich hat sich seit 1954 kaum was geändert. Von mir hierfür 3 Sterne. Als nächstes habe ich gelesen The American Roommate Experiment von Elena Armas. Das ist im Everlove bzw. Bücherbüchse Verlag erschienen mit 493 Seiten aus dem Jahr 2023. Rosie, die beste Freundin von Lina aus Band 1, The Spanish Love Deception, hat ihren Job geschmissen und unter Pseudonym einen erfolgreichen Liebesroman veröffentlicht. Leider hat sie es ihrer Familie nicht erzählt, die so stolz auf ihren Ingenieurinnenberuf waren. Jetzt sitzt sie an Buch Nummer 2 und hat eine Blockade und Angst davor, dass es mit der Karriere als Schriftstellerin doch nichts wird. Als dann auch noch die Decke ihres Apartments runterkommt, sucht Rosie Zuflucht in der Wohnung von Lina, die gerade auf Hochzeitsreise ist. Doch wer stolpert noch durch die Tür? Lucas, Linas Cousin, der seit einem Surfunfall seine Sportlerkarriere an den Nagel hängen musste und dem es psychisch nicht gut geht. Nach einigem Hin und Her einigen sich die beiden auf folgendes Arrangement. Lucas kocht für Rosie und erkundet tagsüber New York als Tourist, während Rosie schreibt und abends inspiriert er sie durch Dates für ihr neues Buch. Dass dabei die Funken fliegen und sich beide eigentlich mehr als nur Freundschaft vorstellen können, konnte ja keine Ahnung. Möglicherweise habe ich mich auch ein klein wenig in Lucas verknallt. Ich fand ihn sehr liebenswürdig. Er hat sich toll um Rosie gekümmert, sie unterstützt und die Gerichte, die er gezaubert hat, hörten sich mega an. Insgesamt ist die Geschichte ein ziemlicher Slowburn. Erst auf den letzten, ja, so circa 20% passiert so richtig was in Richtung Beziehung miteinander haben. Das war für mich aber nicht schlimm, zumal hier mein Lieblingstrope Friends to Lovers am Start war. Mich hat die Übersetzung an einigen Stellen gestört. So oft dies, statt das habe ich selten in Büchern gelesen. Und andere Passagen waren komplett sperrig. Das hat mein Lesevergnügen aber nur ein kleines bisschen gestört. Schade fand ich, dass sich relativ viel auf Rosies Probleme fokussiert wurde, obwohl aus meiner Sicht Lucas' Probleme eigentlich die größeren waren. Die kamen aber leider zu kurz. Dadurch konnte ich auch nicht gut nachvollziehen, warum es zum Third Act Breakup kam. Für Elena Armas, wie sie selbst in der Danksagung schreibt, wohl ein ziemlich persönliches Buch mit einigen Parallelen zu ihrem eigenen Leben. Von mir hierfür 4 Sterne. Und das letzte Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, ist Die Magie unserer Herzen aus der Sisters of the Sword-Reihe von Trisha Levenseller. Das habe ich eigentlich als CBT- bzw. Bücherbüchse-Ausgabe im Regal stehen mit 480 Seiten aus dem Jahr 2022. Hab's aber mit Ramona auf der Fahrt zur bzw. von der LBM gehört und in der Schlange vorm Einlass. Das ist erschienen bei Lauschmedien mit einer Laufzeit von 12 Stunden 52 Minuten aus dem Jahr 2023. Gelesen von Amina Gede, die hat 22 Ergebnisse nur auf Audible, die hat gut gesprochen und betont, ich habe nichts zu meckern. Es ist ein halbes Subseniorenbuch, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, weil Teil 1 dieser Reise ein Subsenior war und es auch schon sehr lange auf meinem Sub liegt. Es geht hier um Ziva, eine begnadete und mit Magie begabte Waffenschmiedin, die eines Tages ein unfassbar machtvolles Schwert schmiedet. Secret Eater verrät die Wahrheit über die, deren Blut ihn berührt. Und so erfährt Ziva, was die Kriegsherrin, die ihn in Auftrag gab, wirklich im Schilde führt. Sie will das Reich für sich und die Nachkommen des Königs stürzen. Ziva und ihre Schwester Temra fliehen, den Söldner Kellen und den Gelehrten Patrick im Schlepptau. Im zweiten Band wird ganz viel geritten und zum Ende hin viel gekämpft. Dazwischen jugendliche Gefühlsschwankungen und Unsicherheiten vom Feinsten. Hat der erste Band noch 5 Sterne von mir bekommen, verflog der Zauber am zweiten leider ziemlich schnell und ich wartete fast schon ungeduldig, dass Ziva endlich mal klarkommt, eine sich anbahnende Liebesbeziehung sich verfestigt und nicht ständig mit großen Zweifeln daran gedacht wird. Auch wenn es schön war zu sehen, wie die von Sozialängsten geplagte Ziva Vertrauen fasst und eine Beziehung eingeht, die ganze Geschichte hätte von Kürzungen sehr profitiert. Man hätte aus meiner Sicht gerne auch ein dickeres, meinetwegen, Buch aus der Dilogie machen können. So zog es sich stellenweise stellenweise sehr. Ich war von den ProtagonistInnen genervt und nur das actionreiche und packende Ende konnte mich wieder abholen. Von mir hierfür 3 Sterne. Somit kommen wir zu meiner aktuellen Subhöhe im Leipziger Buchmessenmonat. Bei den Büchern sind es 159 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt 4 mehr als im Vormonat. Insgesamt sind 4 vom Stapel gegangen. 1,5 habe ich gelesen und 2,5 als Hörbuch erlöst. Nämlich Deep End von Ellie Hazelwood, Last Night at the Telegraph Club von Melinda Lowe und Die Magie unserer Herzen von Trisha Levenseller. Dazu muss ich, glaube ich, kurz erklären, dass ich den allerletzten Titel zur Hälfte als Hörbuch gehört habe und zur Hälfte dann gelesen habe, also ihn beendet habe als Buch und dementsprechend habe ich das so ein bisschen aufgeteilt. Eingezogen sind insgesamt aber 8, 3 von der Bücherbüchse, die vorbestellt waren, nämlich Onyx Storm aus der Fourth Wing-Reihe von Rebecca Yarros, Die Befreite aus der The Darkest Gold-Reihe von Raven Kennedy und Mein Verrat ist dein Schicksal aus der Coven of Bones-Reihe von Harper L. Woods und 5 habe ich spontan auf der Leipziger Buchmesse gekauft, Ginger and Beast sowie Honey and Trouble aus der Bell Book University-Reihe von Penny Jupiter, Quicksilver von Kelly Hart, 7 Ways to Tell a Lie von Colin Hartler und Love or Lie von Bianca Wege. Mich würde sehr interessieren, ob 5 neue Titel auf der Buchmesse, ob ihr das von mir so erwartet hättet oder ob ihr mehr oder weniger getippt hättet. Verratet es mir gerne mal in den Kommentaren.
Bei den Hörbüchern habe ich insgesamt 63 ungehörte Titel. Das ist insgesamt 1 mehr als im Vormonat.
Ich habe nämlich 6 gehört. 2 davon vom Sub, 1 vom Wunschzettel und 3 vom Buchsub aus der Bibo ausgeliehen.
Insgesamt eingezogen sind aber 7.
Ein neues Rezi-Exemplar, nämlich Mr. Wrong Number von Lynn Painter als Ellie Hazelwood-Ersatz.
Und 1 habe ich letzten Monat vergessen, nämlich Teufelstanz von Ursula Poznanski.
Und außerdem habe ich 5 aus der Bücherei temporär ausgeliehen, 3 vom Buchsub, Deep End von Ellie Hazelwood, Last Night at the Telegraph Club von Melinda Lowe und Die Magie unserer Herzen von Trisha Levenseller, auch wenn ich letzteres nicht selber ausgeliehen habe, sondern Ramona es bei Audible gekauft hat für die Fahrt. Und 2 vom Wunschzettel, Not in Love von Ellie Hazelwood und Das Schwärmen von 1000 Bienen von Diana Gabaldon, was ich übrigens PS im April beendet habe, innerhalb von 21 Tagen 48 Stunden. Nee, 58 Stunden Hörbuch hören. Ja, aber dafür hole ich mir die Lorbeeren im nächsten Monat ab. Bei den E-Books sind es plus minus null 90 Stück, die ungelesen rumliegen.
Insgesamt sind das 312 ungelesene Titel.
Das sind insgesamt genau die 5 zusätzlich, die ich eben auf der Leipziger Buchmesse spontan gekauft habe. Ab jetzt muss ich mich aber wirklich mal hinsetzen auf den Hosenboden und nachhaltig abbauen. Weil es geht hier dieses Jahr schon wieder rauf und runter. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Folge. Und wir hören uns dann beim nächsten Lesemonat oder vielleicht zwischendurch bei einer Sonderfolge. Bis dann.
Hey, ich bin Lea Kalb und das war der Podcast Bücherreich.
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buecherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. Biophonic.com